Seit einigen Tagen haben wir das Ehepaar Holmer bei uns zu Gast. Wir heißen Sie beide jetzt auch hier in der Bibelstunde ganz herzlich willkommen. Vor 10 Jahren ging der Name Holmer durch alle Medien, weil Holmers das Ehepaar Honecker in ihr Pfarrhaus aufgenommen haben. Wir beteten damals zusammen mit vielen anderen Christen für Holmers und haben es nicht für möglich gehalten, dass Pfarrer Holmer eines Tages hier bei uns Bibelstunde halten würde. Aber heute ist das Wirklichkeit und darüber freuen wir uns ganz besonders. Und ich finde, jetzt sollten wir mal klatschen. Wie kam es dazu, dass Sie das Ehepaar Honecker aufgenommen haben?
Ja, das hat mich natürlich, als ich gefragt wurde, ob wir Honeckers aufnehmen würden bei uns in Lobetal, hat mich selbst sehr überrascht, denn ich kannte die überhaupt nicht und die mich natürlich auch nicht, sondern wir waren einfach die Frage, ob Honeckers bei der Kirche aufgenommen werden könnten. Die war von Honeckers an die Kirchenleitung in Berlin gerichtet worden. Und die Kirchenleitung in Berlin war sehr in Verlegenheit. Wo soll man denn so einen Mann nun unterbringen, wenn überhaupt? Schließlich haben sie sich entschlossen, doch, wir wollen dieser Bitte nachgeben, weil Honecker ja am 31. Januar 1990 ab diesem Datum kein Zuhause mehr hatte. Die Siedlung Wandlitz, wo die Honoratioren untergebracht waren, wurde aufgelöst. Und dann stand er tatsächlich ohne Wohnung da, fragte bei der Kirche, weil er vielleicht doch dachte, Kirche hat noch so ein bisschen Barmherzigkeit oder ein bisschen, so muss ja eigentlich barmherzig sein, ne? Ist ja vom Amt her so gegeben. Und fragte dann an, vielleicht hat er doch auch gemerkt, dann sind Christen ja doch ganz gut, wenn man in Not kommt. Jedenfalls, er hat angefragt und da hat die Kirchenleitung dann auch nicht gewusst, wohin. Und dann haben sie gedacht, in so einem kleinen Heim, Altersheim, Erholungsheim der Kirche, da wird vielleicht das Heim gestürmt. Das musste man ja fürchten. Aber eine größere Einrichtung wie unser Dorf Lobetal, wo alle Häuser der Kirche gehörten und das Ganze doch ein Dorf war, vielleicht ist er in solch einem Dorf ein bisschen geschützter vor dem Hass der Bevölkerung. Und dadurch wurden wir gefragt.
Sind Sie dann bedroht worden irgendwie doch noch?
Ja, gab natürlich eine große Aufregung in unserem Volk. Wir haben 3000 Briefe gekriegt. Die Hälfte hat uns beschimpft oder haben ihre Kritik geäußert. Und die andere Hälfte hat uns doch ermutigt. Ja, tut das ruhig. Und wir haben besonders von den Gläubigen im Lande viel Ermutigung und Zustimmung gefunden. Und wir sind auch mal mit Bombendrohung bedroht worden. Jetzt vor 4 Wochen rief noch einer an und hat sich dafür entschuldigt. Er hat gesagt, ich habe euch bloß einmal ärgern wollen und habe bloß so auf diese Weise und dann hat er sich aber doch entschuldigt, war nicht richtig von mir, dass ich euch noch bedroht habe dabei. Solche Dinge haben wir dann öfter erfahren. 3 oder 4 Bombendrohungen haben wir auch gekriegt.
Sie haben natürlich im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der Honeckers bei Ihnen manches erlebt. Gibt es eine Erfahrung, die Ihnen besonders eindrücklich war?
Ja, wir mussten ja doch ein Stück gegen den Strom schwimmen. Es gab sogar eine diakonische Einrichtung bei uns, wo 70 Mitarbeiter sich beklagten und schimpften, protestierten, dass wir Honeckers aufgenommen hatten. Die sagten, er hat uns die Karriere genommen, er hat uns bedroht, hat der Kirche geschadet und jetzt nimmt die Kirche ihn auf, das halten wir nicht für richtig. Und dann kam einen Tag später ein Brief mit 30 Unterschriften aus der gleichen Einrichtung, die schrieben, was unsere Kollegen da kritisiert haben, finden wir nicht gut, wir halten es schon für richtig, dass ihr Honeckers aufnehmt. Und eine Woche später kam von den Ersten ein Brief, nicht mehr alle, aber doch ein großer Teil von denen, und die schrieben, wir haben es uns überlegt, ist wohl doch richtig, dass ihr den aufnehmt. So hat das doch auch viel Überlegungen gegeben, viel Nachdenken. Manche Menschen sind mit Wut und Ärger im Bauch gekommen und dann nachher, wenn unsere Mitarbeiter ihnen erklärt haben, warum wir als Christen vergeben wollen und nicht wieder hassen, wie wir gehasst sind oder verachten, wie wir verachtet worden sind, dass wir einfach von Jesus her den Auftrag sehen, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben, dann sind Menschen doch mit mehr Verständnis dann wieder weggegangen. Und eine Begegnung war mir ganz besonders eindrücklich, wie ein Mann sagte, ihr habt überhaupt kein Recht zu vergeben. Was der Mann mir angetan hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war 5 Jahre in Bautzen. Eigentlich war ich zum Tode verurteilt, dann haben sie mich auf 15 Jahre begnadigt. Und dann habe ich wirklich 5 Jahre dort in Bautzen gesessen. Und was ich da durchgemacht habe, können Sie sich nicht vorstellen. Seine Frau stand daneben und sagte, was eine Frau durchmacht, wenn sie den Mann abholen und man weiß nicht, was mit ihm wird, das können Sie sich nicht vorstellen. Da habe ich ihm gesagt, das glaube ich schon, dass ich mir diese Tiefe von Not nicht vorstellen kann. Es war nicht so, wie er mir gesagt hatte, dass ich ja nichts durchgemacht hätte. Ich sag, auch ich bin mit Gefängnis bedroht worden. Auch meine Kinder sind alle nicht weitergekommen oder nicht auf die Oberschule gekommen. Aber das glaube ich schon, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Aber, habe ich ihm gesagt, meine Vergebung ist nicht Ihre Vergebung. Ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Aber was er ihnen angetan hat, und da schaute ich dem Mann in sein bitteres Wut, das war ein wuterfülltes Gesicht, und sagte, was er ihnen angetan hat, das müssen sie ihm selbst vergeben. Und dann guckte ich ihn an und sagte, und wenn sie ihm nicht vergeben, dann frisst die Bitterkeit ihres Herzens sie auf. Der Mann hatte schon so ein langes Gesicht und man spürte, wie da in ihm wirklich Wut kochte. Und da hat er einen Augenblick überlegt und dann hat er gesagt, es ist richtig. Ich muss vergeben und ich will vergeben. Das war mir besonders eindrücklich. Man hat ja in diesen Tagen viel über Vergebung, hatten wir nachgedacht und darum gerungen. Es wurde uns übel genommen, andere haben uns gelobt dafür. Wir haben natürlich sehr stark über Vergebung überhaupt nachgedacht. Und ich habe mich gefreut, dass ich selbst aus Gottes Vergebung lebe und gespürt, ja, die Vergebung Gottes ist ja auch nicht für ihn nicht leicht gewesen, hat ihn den Sohn gekostet. So schwer ist Vergebung. Und habe dann gemerkt, wie gut ist es aber für uns, wie frei macht es uns, wenn wir aus der Vergebung leben. Und das ist mir dann auch über Honecker hinaus wichtig geworden. Auch viele Menschen, viele Christen, viele Menschen unserer Zeit, sie könnten viel mehr Frieden haben im Miteinander, wenn sie vergeben könnten, vergeben würden. Denn das Nicht-Vergeben geht ja auch bis in die Familien hinein. Über Erbschaftsgeschichten können sich Leute über Generationen streiten. Wenn wir nicht vergeben, machen wir uns viel Not. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben, weil er wusste, dass Nicht-Vergeben Bitterkeit und Gift im Herzen erhält. Das war mir bei dem Honecker-Erleben neben all den äußeren Dingen. Wir haben manche Gespräche gehabt, aber über politische und über geistliche Dinge hat er nicht gesprochen. Vielleicht bloß noch eins, das war mir auch wichtig, als wir mal so spazieren gingen um den See von Lobetal, habe ich ihm gesagt, Herr Honecker, ich glaube, die Wiedervereinigung Deutschlands ist kein Zufall. 40 Jahre sind wir getrennt, 1949 zwei deutsche Staaten, 1989 Wiedervereinigung, das sind 40 Jahre. 40 Jahre sind in der Heilsgeschichte Gottes eine ganz wichtige Epoche der Läuterung, der Besinnung, der Demütigung. Und das hat offenbar Gott uns zugemutet und auferlegt für all die Verbrechen im Dritten Reich. Da hat er gesagt, na, wenn Sie das so sehen, ich merkte, er wird sagen, na, das ist ein Standpunkt. Er hat ihn noch nicht angenommen, aber doch, dass ich es so sagen konnte. Aber das ist mir auch überhaupt für mich und für uns wichtig. Das ist die Wiedervereinigung, ist ein Gottesgeschehen und Gottesgeschenk und nichts was von Menschen.
Besteht noch Kontakt zu Frau Honecker?
Ja, wenn man, wir waren gut 10 Wochen miteinander unter einem Dach. Und wenn man sich entschlossen hat, ich will nicht hassen, dann entsteht, gerade in so hochgespannter Situation, die waren ja doch nun angeklagt, sogar wegen Staatshochverrat und solchen Geschichten. Man hat ihn übermächtig angeklagt, schlimmer als er wirklich war. Da haben wir doch mit ihnen empfunden. Und es entsteht so ein persönliches Verhältnis, wenn man eben den Hass oder die Gegnerschaft aus dem Herzen nimmt. Und so ist ein persönliches Verhältnis entstanden, das eben auch mit Honeckers Weggehen nicht aufgehört hat. Und wir denken, wir sind nun mal die Leute, die dieses Verhältnis bekommen haben. Wir sollen den Kontakt auch halten. Und Herr Honecker lebt ja nicht mehr, aber mit seiner Frau schreiben wir schon gelegentlich mal einen Brief. Sie schickt uns Grüße zu Weihnachten und so. Also ein gewisser Kontakt ist noch da.
Sie haben gerade Ihre Kinder erwähnt. Wie viele haben Sie?
Ja, auch in der DDR war es möglich, ein fröhliches Familienleben zu führen. Das hat auch die Benachteiligung in der Schule nichts dran geändert. Wir haben erst 3 Jungs, dann 4 Mädchen und dann nochmal 3 Jungs. Die ersten Jungs sind dann in der kirchlichen Ausbildung Pastoren geworden. Die Mädchen sind in der kirchlichen Ausbildung Schwestern geworden, eine ist Hebamme geworden. Und die 3 Jüngsten sind nun noch, einer ist Jurist geworden, der andere wird Arzt und der letzte wird nochmal wieder Theologe.
Was hat Ihr Leben besonders geprägt?
Also, da wird mein Herz froh. Ich bin aufgewachsen in einer landeskirchlichen Gemeinschaft und schon, möchte ich beinahe sagen, im Mutterleibe mit in die Gemeinschaft gebracht worden. Und bin hineingewachsen, Sonntagsschule, Jugendstunde, Mitarbeit im Chor. Und doch hatte ich keine letzte Gewissheit, dass ich ein Eigentum Jesu bin, dass zwischen Gott und mir alles in Ordnung ist. Und ich hatte immer viel Todesangst. Ich dachte mir, hoffentlich stirbst du nicht und deine Sache mit Gott ist noch nicht in Ordnung. Und da kam eine Evangelisation, wo ich deutlich den Ruf spürte für mich, dass ich jetzt mich bekehren sollte. Und dann habe ich immer gedacht, oh, wovon soll ich mich bekehren? Ich bin doch eigentlich besser als alle meine Klassenkameraden. Wenn die fragen würden, wer ist hier Christ, dann würden die sagen, hätten die auf mich gezeigt. Und wovon soll ich mich bekehren? Und dann habe ich mir vorgenommen, nee, bekehren nicht, aber besser willst du werden. Und habe dann gesagt, Herr, ich will von jetzt ab keine Sünde mehr tun. Und dann fiel mir ein, aber das habe ich doch bei der letzten Evangelisation auch schon gesagt. Und ist nicht viel von geworden. Da merkte ich, also so wird es nicht zwischen Gott und mir, dass ich mich anstrenge, ich will keine Sünde tun. Das ist zwar auch wichtig, aber das schaffe ich nicht. Und dann merkte ich ganz deutlich, ich brauche eine Gerechtigkeit, die besser ist als die, die ich habe und die ich hervorbringen kann. Ich brauche die Gerechtigkeit Christi. Und dann ging mir auf, da muss ich aber meine eigene Gerechtigkeit wegwerfen und die Gerechtigkeit Christi annehmen. Und dann habe ich auch als frommer und so, ich möchte mal sagen, hineingewachsener junger Mensch einfach Buße getan, habe meine Schuld bekannt und mein Leben Jesus ausgeliefert. Und als ich dann den Zuspruch bekam, dir sind deine Sünden vergeben, du bist ein Eigentum Jesu, da war ich erst richtig froh. Und dann bin ich gesprungen durch die Straße meiner Heimatstadt Wismar und habe gewusst, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich mit Gott in Ordnung und bin im Frieden mit Gott. Und diese Freude, ja, die hat mich zum Springen gebracht und die ist auch geblieben. Auch durch Nöte und Schwierigkeiten des Lebens, diese Freude ist geblieben. Und diese Freude habe ich auch gerne im Dienst weitergegeben und war eigentlich so, dass ich dachte, Herr, ich habe ein Evangelium zu sagen, das will ich gerne weitersagen. Und so bin ich gerne und froh Verkündiger des Evangeliums geworden. Und ich möchte gerne das, und wird auch Jungen, ich habe auch manchmal Menschen aus der Gemeinschaft getroffen, die gesagt haben, ja, ich habe mich gemüht, ich bin auch hineingewachsen, aber so richtig froh bin ich nicht. Da habe ich gesagt, wollen Sie nicht jetzt einmal das richtig festmachen? Wir wissen nicht, wie weit Gott Sie schon angenommen hat, aber sagen Sie es doch einmal, ich komme als Sünder zu dir und bitte um Gnade. Denn das ist doch, wie wenn man Gnade erfassen, wenn man nicht erfasst hat, dass man ein Sünder ist. Kann man doch keine Gnade erfassen. Und dass sie ein Eigentum Jesu sind. Und da hat noch dieser und jener einfach wirklich frohe Gewissheit gefunden, indem er mal seinen Bund mit Jesus ganz festgemacht hat. Das hat mir geholfen und hat mein Leben und Dienst froh gemacht, auch meinen Vaterdienst. Meine Kinder und Enkelkinder, die sagen immer, Opa singt so viel. Aber ich habe Grund zum Singen und das wissen sie, dass ich dann gerne singe. Und das Evangelium mit dem Liede in die Herzen der Kinder und der Menschen bringen möchte. Also das war das, was mich am meisten geprägt hat. Gewissheit der Verlorenheit und der Errettung bekommen zu haben.
Enkelkinder, Stichwort, wie viele haben Sie?
10 Kinder, 40 Enkelkinder. Sie können klatschen, ist ja nicht mein Verdienst. Ne?
Eins davon sitzt da oben, ein Enkelkind.
Ja, ich bin froh, dass auch ein Enkelkind hier in Eidlingen jetzt ein Jahr lang ist. Ja.
Wir haben jetzt 10 Jahre deutsche Einheit. Wie sehen Sie den Weg unseres Volkes?
Also Sie haben schon gemerkt, ich bin ganz tief froh, dass wir wieder ein Land sein dürfen. Meine Eltern waren nach Westdeutschland gegangen, 53, 4 Geschwister nach Westdeutschland. Wir waren eine geteilte Familie und das hat schon unsere Familie auch bedrückt. Wir waren immer sehr froh über alle, die dann von hier zu uns in den Osten kamen, familiär, aber auch über die Gemeinde, alle die Christen, die wirklich den Zusammenhang der Christen gehalten haben, das war sehr froh. Hat auch die, ich glaube, da hat auch das Evangelium und die Gemeinde ganz stark die Vereinigung Deutschlands erleichtert und ganz natürlich gemacht, ganz harmonisch. Und ich glaube nichts, halt nichts von dem, was gesagt wird, da ist immer noch eine Mauer in den Köpfen. Nein, in der Gemeinde Jesu ist keine Mauer, sondern ist Einheit. Und ich bin also ganz tief froh, auch wenn man jetzt über die Grenze fahren kann, ohne Schwierigkeiten. Nur eins merke ich, je länger, desto mehr. Auch bei uns ist schon ganz schöner Wohlstand. Und es gibt kaum ein Dorf, wo nicht gebaut ist und eine ganze Reihe Häuser gebaut sind. Wir leben, haben auch alle unsere Wohnungen verschönert und sehr vieles ist schöner geworden. Nur unsere Elterngeneration hat oft nur äußeren Reichtum, den sie den Kindern weitergibt und keinen inneren Reichtum. Fast keinen. Wir sind noch säkularisierter und gottloser geworden als hier im Westen. Und da gibt's Eltern, die schenken ihren Kindern zum 18. Geburtstag ein Auto. Neues. Aber innerlich haben sie nichts zu geben. Und wenn wir innerlich nicht haben, Liebe, Treue, Friede, Vertrauen, Wahrhaftigkeit. Das sind doch die Dinge, die im Miteinander uns helfen. Wenn eine Ehe, die kann noch so reich sein, aber wenn da nicht Vertrauen und Ehrlichkeit und Liebe und Friede ist, dann ist das Leben nicht schön. Also diese inneren Werte und dann auch die Werte, die ja eigentlich die inneren Werte, die von Gott herkommen, die Beziehung zu Gott. Das gibt unsere Elterngeneration den Kindern zu wenig weiter. Und deshalb sind wir geworden ein äußerlich reiches Volk und ein innerlich armes Volk. Und es ist mein Ruf und immer wieder meine Mahnung, bitte sorgt dafür, dass wir wieder frei und offen sind für die Kräfte, die von Gott herkommen, in ein Menschenleben, in Familien und in ein Volk hinein. Und dass wir das überhaupt zunächst mal sehen, hier ist eine Entwicklung, die ist ganz gefährlich, macht unser Volk äußerlich arm. Wir müssen aber ein Volk sein, das innerlich reich wird. Das kommt aber von Gott her und über die Gemeinde Jesu. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt in dieser Welt.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Holmer, für das Interview. Und jetzt freuen wir uns dann auf die biblische Botschaft. Lassen Sie uns zuvor aber noch singen. Hört den großen, starken Namen, Nummer 218.
Ich möchte mit Ihnen sprechen über das bekannte und ganz wichtige Gotteswort aus 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über sie. Und ich möchte dazu das Thema stellen, Gott will mehr aus deinem Leben machen. Ebenbild Gottes. An diesem Ziel, an dieser Bestimmung unseres Lebens können wir alle noch wachsen. Alle noch daraufhin noch weiter wachsen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und ich möchte dieses Gotteswort in zweierlei Hinsicht entfalten. Dieses Gotteswort hat eine zeitliche und eine ewige Bedeutung. Der Mensch als Ebenbild Gottes in zeitlicher Bedeutung. Das heißt, wir sind hier auf Erden Ebenbild Gottes, Stellvertreter Gottes, Verwalter Gottes, Sachwalter Gottes. Und unser Auftrag lautet, dass wir diese Erde verwalten, pflegen, auf ihr herrschen, aber so, dass wir in Abhängigkeit von Gott in dieser Welt leben und diese Welt beherrschen. Wir sollen die Ordnungen, die guten Ordnungen Gottes im Auftrag Gottes bewahren und pflegen. Denn Gott hat diese Erde sehr gut gemacht und er will, dass sie auch gut erhalten bleibt. Deshalb hat Bewahrung der Schöpfung, gute Ordnungen in Ehe, Haus und Beruf immer auch mit Gott und Gottes Auftrag für uns zu tun. Vor allem aber will Gott die inneren Ordnungen bewahrt wissen in dieser Welt. Die guten Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Eheleuten, zwischen uns und unseren Mitmenschen, dass wir sie bewahren und pflegen. Der Mensch soll dafür sorgen, dass an seinem Platz, die guten Lebensplatz, wo er lebt, dass dort die guten Ordnungen Gottes erhalten und bewahrt werden. Dass in seinem Einflussbereich des Menschen Schönheit und Sauberkeit, Vertrauen und Liebe, Treue und Lebensbejahung und Selbstbeherrschung herrschen. Und der Mensch soll sich auch gegenstemmen gegen alles Zerstörende, Krieg und Umweltzerstörung, Rücksichtslosigkeit und Raub, Lüge und Diebstahl, Geiselnahme, Mord und Ehebruch. Gegen Leiden und Einsamkeit sollen wir dagegen stehen. Gott will mehr aus unserem Leben machen. Das heißt aber nicht zunächst, dass wir immer größer, immer mehr werden sollen oder immer reicher oder auch immer klüger werden sollen, obgleich das auch schon ist, dass wir menschlich was leisten sollen und auch Einfluss haben sollen in der Welt. Aber zunächst heißt das, dass wir runter sollen, nicht höher auf, sondern runter, Diener Gottes, in die Tiefe hineingehen, dass wir als Diener Gottes ihm gehorchen und ihm leben. Vielleicht denken wir, das ist so ein bisschen kompliziert. Mensch, Ebenbild Gottes, Diener, Stellvertreter, Diener Gottes. Und deshalb möchte ich das an einem Bild deutlich machen. Sie haben vielleicht einmal gehört von dem berühmten Mann Rockefeller. Dieser Millionär und Milliardär Rockefeller war zunächst ein ganz einfacher Mensch, aber er hatte eine Passion, er wollte Dollars machen. Und mit 33 Jahren hatte er die erste Million Dollar zusammen. Aber wie es bei allen Millionären ist, wenn sie die erste haben, wollen sie die zweite. Und so hat er weitergearbeitet und war mit 43 Jahren schon Besitzer des größten Geschäftsunternehmens der Welt. Und mit 53 Jahren war er der reichste Mann der Welt und damals der erste Milliardär. Eine Milliarde ist ein bisschen mehr als eine Million. Man hat mal gerechnet, wenn man Dollarscheine, 100 Dollarscheine aufeinander packt, dann ist eine Million ein Dreiviertel Meter hoch und eine Milliarde ein Dreiviertel Kilometer hoch. nämlich das Tausendfache. Kann man sich also mal vorstellen, Millionen und Milliarden, wenn so unsere Politiker mit den Milliarden so jonglieren, was das für Summen sind. Also, und er war mit 53 Jahren der reichste Mann der Welt und erste Milliardär. Er verdiente jetzt jede Woche $1 Million. Aber seine Gesundheit war so schlecht, dass er nur noch Zwieback und Milch essen konnte. Und dann kam er ins Krankenhaus und war so krank, dass die Ärzte mit seinem Ableben rechneten. Und die Journalisten schrieben schon die Lebensdaten zusammen, damit dann, wenn er gestorben ist, natürlich am nächsten Tag in der Zeitung alles erscheint, was über diesen berühmten Mann zu sagen ist. Der reichste Mann der Welt. War das nun was Großes? Im Sinne von Geld anhäufen, im Sinne von reich sein, war das was sehr Großes. Da war er der Erste. Aber gerade an diesem Punkt wurde deutlich, dass er eigentlich ganz arm war. Arm an Liebe und inneren Werten. Nächte, als er dort so im Krankenhaus lag, wenn ich diese Nacht sterbe, dann kann ich nicht einen einzigen Dollar mitnehmen von dem, wofür ich mein ganzes Leben gelebt habe. Und dann habe ich geschuftet und gelebt, habe die Beziehung zu den Mitmenschen vernachlässigt, bloß um Geld zu machen. Und dann kann ich nicht einen einzigen Dollar mitnehmen. Und da ging ihm auf, mit vielen Dollars kannst du doch ein armer Mann sein. Du brauchst nicht mehr Dollars, du brauchst mehr Liebe. Du brauchst mehr von dem, was Gott dir geben will, Ebenbild Gottes sein, Beziehung zu Gott. Das macht das Leben reich. Wir wissen nicht, was er hat sich in dieser Krankheitszeit echt bekehrt. Wir wissen nicht, was da zwischen ihm und Gott abgelaufen ist, sondern wir wissen nur, dass am nächsten Morgen er den Sekretär holen ließ und ihm aufgetragen hat, es wird jetzt Gutes getan mit meinem Gelde. Mein Reichtum wird in die Notgebiete der Erde geleitet. Er unterstütze Krankenhäuser und Forschungsprojekte, Missionsgesellschaften und Millionen von armen Menschen. In vielen armen Gegenden ließ er Krankheiten bekämpfen, Seuchen, Malaria, Tuberkulose. In einem Laboratorium, das von ihm gegründet worden war, um Krankheit zu erforschen, um Medizin zu erforschen, ist dann später auch das Penicillin entdeckt, das also nun wirklich ja wohl Hunderttausenden oder wie vielen Menschen das Leben gerettet hat. Ein breiter Strom ging von ihm aus, als er dieses Begriff, nicht Geld anhäufen ist das Ziel des Lebens, sondern Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Ich soll dazu dienen, mein Leben soll dazu dienen, dass Gottes Liebe und seine Wohltaten in diese Welt hineinkommen. Es wundert mich nicht, dass er nicht nur 53 Jahre alt wurde und nicht nur bloß 63 Jahre, nicht bloß 73 Jahre, 98 Jahre alt ist Rockefeller geworden. Mit 53 todkrank und dann hat Gott ihm nach dieser Umkehr, nach diesem neuen Begreifen, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, 45 Jahre dazu geschenkt. Mit 98 Jahren ist er dann gestorben. Weil da kommt eine ganz neue Lebensmotivation, eine ganz neue Lebenskraft in unser Leben, auch in unser Leben, wenn wir das begreifen, Gott schuf mich zu seinem Ebenbilde und hat mich gestellt, dass ich hier auf diesem Platz, auf diesem Stück Erde, in dem ich lebe, Gottes Ebenbild, Gottes Stellvertreter, Gottes Verwalter bin, um seine guten Ordnungen und seinen guten Willen an meinem Platz zu erfüllen. Das heißt also auch für uns, Gott will nicht, dass wir mehr Geld und mehr Einfluss haben, höhere Karriere, sondern es heißt für mich, dass ich Ebenbild Gottes bin in dieser Welt. Und dann kriege ich auch den richtigen Einfluss in dieser Welt, in meiner Familie, meinen Platz, in meinem Beruf, wie Gott das will. Dazu müssen wir durchaus nicht so reiche Leute sein wie Rockefeller. Es reicht das, was wir haben, um ihm damit zu dienen und an unserem Platz Gottes Ebenbild zu sein. Ich habe das gelesen aus Süddeutschland, also hier aus dieser Ecke irgendwo. Da soll es gewesen sein, dass eine Familie einmal einen ausländischen, einen indischen Studenten am Weihnachtsfest eingeladen hatte. Haben sich im Gottesdienst kennengelernt und da haben die festgestellt, dieser indische Student ist ganz einsam, lebt hier allein in Deutschland, kam mit ihm ins Gespräch und da er Weihnachten nicht wusste, wohin, haben sie ihn eingeladen, dann feiern Sie doch Weihnachten bei uns. Er nahm das an, feierte Weihnachten bei ihnen und es entstand eine Brücke zwischen der Familie und diesem einsamen Studenten. Und dann haben die Leute ihm angeboten, Sie können auch bei uns wohnen. Kinder sind schon aus dem Haus, das Zimmer oben ist frei. Sie können auch bei uns wohnen und dann von hier aus studieren. Da es eine gute menschliche Brücke zwischen den beiden, zwischen denen gab, hat er Ja gesagt und hat nun dort gewohnt. Er hat das seinen Eltern nach Indien geschrieben, die waren an sich begüterte Leute, auch so konnten sie ihn ja schicken nach Deutschland zum Studium. Und seine Eltern waren ganz glücklich darüber, weil die natürlich auch wissen, dass ein Studium in Deutschland auch gefährlich sein kann für einen, der so ganz allein ist. Drogen und was es alles gibt hier in Deutschland, vieles auch, was Menschen zerstören können. Nun hatte er ein gutes Zuhause gefunden, darüber waren sie froh. Aus Dankbarkeit dafür, dass ihr Sohn es in Deutschland so gut hat und fürsorgliche Vizeeltern gefunden hat, haben die 5 Kinder von der Straße aufgenommen. 5 indische Waisenkinder in Indien aufgenommen. Und dann fuhr der Student in den Sommerferien nach Hause und die Vizeeltern fuhren gleich mit. Und die ganze Familie kam zusammen, dort ist ja noch mehr Familienzusammenhalt als bei uns. Und die Verwandten, Onkel und Tanten, waren auch keine armen Leute. Und denen gefiel das, dieses Miteinander und dass daraus Hilfe für Waisenkinder geworden ist. Nicht bloß, dass sie versorgt werden, dass sie essen, trinken, auch dass sie zur Schule geschickt werden und etwas lernen. Und die nahmen auch Kinder auf, von der Straße weg. Und die deutschen Eltern, denen gefiel das. Und sie haben hier in Deutschland dann einen Verein gegründet zur Unterstützung von indischen Waisenkindern. Und so las ich, dass inzwischen 500 indische Waisenkinder ständig unterstützt werden von diesem Verein. Gott will mehr aus deinem Leben machen. Gott hat dich zum Ebenbild Gottes bestimmt, dass an deinem Platz etwas von den guten Ordnungen Gottes in dieser Welt deutlich wird. Das kann auch so aussehen und das kann ganz anders aussehen. Aber wunderbar ist es immer, wenn ein Mensch das begreift und gibt sich hin zum Diener Gottes, zum Vertreter Gottes an seinem Platz und stellt sich Gott dafür zur Verfügung, dann wird immer etwas Gutes daraus. Stellen Sie sich einmal vor, alle Menschen, das ist nun Utopie, aber das wirst du mal vorstellen, alle Menschen würden sich entschließen, wir sind Ebenbild Gottes, dazu geschaffen, wir wollen nur tun, was Gott will, als seine Sachwalter auf dieser Welt. Und nur tun, was Jesus uns gelehrt hat, tun, was er will. Stellen Sie sich das mal vor für diese Welt. Es ist Utopie, aber man soll den Gedanken mal zu Ende denken. Was gibt das für eine Veränderung auf dieser Welt, wenn alle Menschen tun würden, was Jesus will? Wir hätten keine kaputte Ehe mehr. Keine kaputte Familie, keine Scheidungsweisen, keine Kinder, die durch die kaputte Familie selbst wieder kaputt werden. Was hätten wir für gute Beziehungen der Menschen untereinander? Es gäbe keine Kriege, keine Rüstung. Stellen Sie sich mal vor, was wir alles für reiche Leute sein könnten, wenn es keine Rüstung gäbe. Ein Phantomflugzeug, eins von den Flugzeugen, die da in Jugoslawien eingesetzt wurden und abgeschossen wurden, kostet 80 Millionen Mark. Für 80 Millionen, 1 Million können Sie 2 Häuser bauen, für 80 Millionen können Sie 160 schöne Häuser bauen. 500.000 Mark ein Haus, also 160 Häuser für ein Flugzeug. Und dann schaffen wir uns mal wieder so 20 an und dann schaffen wir uns noch ein paar Kriegsschiffe an und ein paar Panzer an. Was kostet das alles an Geldern? Es ist nötig, wir können nicht sagen, dass das geht nicht. Es ist nun mal die Welt nicht so, wie wir es uns in unseren Gedanken vorstellen, wenn alle täten, was Gott will. Aber wenn alle täten, was Gott will, dann gäbe es keine Rüstung, keine Kriege, keine Gefängnisse. Polizei brauchten wir nur noch so zum Verkehr zu regeln, Verkehrspolizei. Es wäre beinahe ein Paradies. Noch nicht ganz, aber beinahe ein Paradies. Und was wäre das für ein glückliches Zusammenleben, auch zwischen Arm und Reich. Die Armen würden wirklich nun versorgt werden und hätten auch ihr Teil. Es wäre beinahe ein Paradies, wenn die Menschen tun würden, was Gott will. Wenn sie es konsequent tun würden. Ihr Lieben, auch wenn das nicht, wenn wir nicht damit rechnen können, dass das je in dieser Welt so wird. Denn die Menschen kriegen diese Welt nicht in Ordnung, sondern allein der wiederkommende Herr. Aber auch wenn das nicht so wird, es ist doch ein Zeichen, ja mir geradezu ein Gottesbeweis, wenn das, was Gott uns sagt, das, was Jesus uns gelehrt hat, das, was in der Bibel steht, so gute Auswirkungen hat, dass wenn die Menschen es tun würden, dass es dann die Welt zum Guten verändern würde. Dann muss doch gut sein, was Gott uns sagt. Dann kann das doch nicht schlecht sein. Und ihr Lieben, einer der stärksten Gottesbeweise ist das in dieser Welt. Und wenn es nun auch nicht so wird, dass alle das tun, eins können wir. Wir können es tun. Du und ich, jeder an seinem Platz. Und dann entsteht das, was wir uns eben geschildert haben, zu einem kleineren Teil an unserem Platz, wo jeder Einzelne steht. Gottes Ordnung an meinem Platz. Ich, Gottes Diener, ich vor Gott, in Demut will tun, was er will. Fange du an deinem Platz und ich auch. Und je mehr Menschen es tun, desto mehr Ordnung, desto mehr Licht, desto mehr Wohltat Gottes kommt in diese Welt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das hat eine wichtige Bedeutung für unser Leben in dieser Welt. Das Zweite, es hat auch eine wichtige Bedeutung für die Ewigkeit. Darauf kommen wir gleich. Nun singen wir aber erstmal den Chorus, den wir uns vorgenommen haben. Schwester Barbara, wer ist das noch? (lacht) 295. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das merken wir uns mal. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Jesus dienen macht unser Leben groß. Nicht herrschen, regieren, sondern ihm dienen. Das ist Größe. Ja, der zweite Teil. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das hat auch eine ewige Bedeutung. Ebenbild Gottes sein heißt Partner Gottes, zum Partner Gottes bestimmt sein. Ich soll einmal bei Gott sein. Und der Apostel Petrus sagt uns sogar, er gibt uns Teil an seiner göttlichen Natur. Eine unvorstellbar hohe große Höhe, die Gott uns da zusagt. Was wir uns nicht holen dürfen, was Adam nicht tun durfte, dass er sein wollte wie Gott. Gott schenkt es uns, wenn wir in enger Verbindung zu ihm sind. Gegenüber für Gott sein in Ewigkeit. Gesprächspartner, einmal bei Gott sein, bei ihm in Ewigkeit. Das ist unsere Bestimmung. Das heißt, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass in ihm dieses Sehnen nach Gott bleibt. Und der Mensch ist so groß, dass er nur an Gott satt werden kann und nicht an irgendwelchen irdischen Dingen, sondern nur an Gott kann er satt werden. Das hat Gott in uns hineingelegt. Gott will, dass wir ganz bei ihm in seiner Nähe sind. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen und es auch sind. Und ein jeder, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Einmal bei ihm sein dürfen, das ist das Größte und Schönste. Und in diesem Sinne gilt das Wort, das Corrie ten Boom uns ja immer wieder gesagt hat, das Schönste kommt noch. Das Eigentliche kommt dann. Oder sie sagte, wenn das Schlimmste kommt, nämlich der Tod, dann kommt das Beste. Das ist das Wunderschöne. Mir hat mancher Bauer gesagt, bei uns auf dem Lande, wenn er dann so etwas älter wurde, ist nichts, Herr Pastor, wenn man alt wird. Ist nichts, wenn man alt wird. Nee, da hat er geklagt über den Rheumatismus hier, die Zahnschmerzen und was alles so mit unserem, und die Augen wollen nicht mehr so. Ist nichts, wenn man alt wird. Ja, wer nur dieses Leben hat, für den ist das Alter ein Abstieg. Dann geht's runter. Aber wer das Leben aus Gott hat, für den ist das Alter ein Aufstieg. Paulus sagt, jetzt ist unser Heil noch näher als damals, als wir gläubig wurden. Ein ganz wunderbares Ziel. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, dass ich ewig bei ihm sein darf. Das Schönste kommt noch. Und ich kann es Ihnen bezeugen, wenn dann der Tod kommt eines geliebten Menschen oder auch der eigene Tod. Das ist Reichtum, der bleibt. Gottes Ebenbild sein und dann zu wissen, jetzt geht es dem Herrn entgegen. Das Schönste kommt noch. Das ist die Vollendung unseres Lebens. Das hat sich bewährt, auch im Tode geliebter Menschen. In diesem Sinne gilt auch, Gott will noch mehr aus unserem Leben machen, bei jedem. Einmal ewig bei ihm sein. Welch eine Perspektive. Ich wünsche es uns jedem, dass wir das so klar erkennen. Und uns freuen über jeden, der heimgehen kann. Wisst ihr, was der alte Bodelschwink, das war ja ein Phänomen, dieser Pastor von Bodelschwink. Der ist gelegentlich zu Schwestern gegangen, die im Sterben lagen, und hat einen Blumenstrauß mitgenommen und hat gesagt, Schwester, ich gratuliere dir. Du darfst jetzt bald beim Herrn sein. Toll, sowas. Jedenfalls ist er ganz fest damit gerechnet, das ist Perspektive. Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und nun frage ich, kennst du einen, der größer redet, höheres redet vom Menschen als Gott? Und der den Menschen größer macht, als Gott ihn macht? Das gibt's nicht. Das ist die größte Größe, das Höchste, was Gott uns geben kann, ihm ähnlich zu sein, sein Ebenbild zu sein. Kein Philosoph, kein Wissenschaftler kann so groß vom Menschen reden wie die Bibel. Und keiner kann so viel machen aus uns als der lebendige Gott. Er hat dich geschaffen, er setzt alles dran, dass du einmal bei ihm sein sollst. Und im Lichte dieser biblischen Wahrheit ist es eine Tragik, ja geradezu eine Katastrophe, dass unseren Kindern von Schulanfang an eingeredet wird, der Mensch ist bloß ein höherer Affe. Es ist eine Katastrophe, dass unseren Kindern eingeredet wird über Jahrzehnte, der Mensch ist nur ein höheres Tier. Und wenn du den Menschen das nun ständig einredest und er nicht die biblische Wahrheit für fester und wichtiger hält und ihm gesagt wird und ihm beigebracht wird, dann glaubt er das schließlich. Und dann ist kein Wunder mehr, wenn er dann auch lebt wie ein Tier. Das ist die Ursache für den katastrophalen sittlichen, moralischen Niedergang in unserem Volk. Wenn einem dauernd eingeredet wird, du bist bloß ein Tier, dann ist doch kein Wunder, wenn er dann auch lebt wie ein Tier. Und all die schlimmen Dinge, die wir in unserer Zeit erleben, die haben da ihre Ursache. Die materialistische Philosophie, die den Menschen nur noch als diesseitiges Wesen sieht, trägt die Verantwortung für die Verwahrlosung des Menschengeschlechts in unserer Zeit, in Europa und darüber hinaus. Und die Führungspersonen in unserem Volk, die den Kindern das vorleben, so leben, wie ich will, ohne Gebote Gottes, einfach so leben, wie ich will, tragen eine große Verantwortung für den sittlichen Niedergang unseres Volkes. Hier haben die Verbrechen und die Grausamkeiten und die zunehmenden Niedergang unseres Volkes ihre letzte Ursache. Wir beweisen uns täglich in den Zeitungen, dass diese stimmt. Dass je gottloser unser Volk wird, auch desto schlimmer die Verbrechen in unserem Volk werden. Gott hat sich unser Leben anders gedacht. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Großes soll aus uns werden. Ewiges, das ist unsere Bestimmung. Und diese Bestimmung, die gibt unserem Leben Wert und gibt auch unserem Leben Verantwortung. Es soll in England gewesen sein, vor 100 Jahren. Da hat ein Pastor in einer Stadt eine sehr gesegnete Tätigkeit entfaltet. Und viele Menschen kamen zum Glauben und die Gemeinde wuchs. Und das hat die Atheisten geärgert. Und die haben dagegen gewettert. Und dann erschien einmal in der Zeitung ein Artikel, ein Herr Doktor sowieso hält einen Vortrag dann und dort über das Thema Gott gibt es nicht. Und dann hat er aber gleich dazu geschrieben, und der Herr Pastor sowieso, dieser bekannte Erweckungsprediger, der möge bitte auch kommen und soll beweisen, dass es Gott gibt. Und dann wollen wir diskutieren. Alles war gespannt, wie der Pastor wohl reagieren würde. Und schließlich kommt auch eine Anzeige in die Zeitung. Ja, ich nehme die Herausforderung an. Es ist aber billig, zu billig, wenn Herr Doktor sowieso seine Meinung über Gott sagt. Und ich sage meine Meinung über Gott. Deshalb schlage ich Herrn Doktor sowieso vor, er möge bitte 10 Menschen mitbringen, die durch seinen Unglauben glückliche Leute mit einem erfüllten Leben geworden sind. Und ich bringe 10 mit, die durch den Glauben an Jesus glückliche Leute mit einem erfüllten Leben geworden sind. Ergebnis, die Diskussion fand nie statt. Wer will denn 10 Leute bringen, die durch Unglauben glücklich geworden sind und deren Leben reich und erfüllt geworden sind? Gibt's nicht. Das war der beste Beweis schon dafür, dass wirklich der Mensch zum Ebenbild Gottes und nur an Gott vollendet sich unser Leben. Aber ihr Lieben, darum geht es jetzt zum Schluss. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das müssen wir erkennen, das müssen wir uns sagen lassen, das müssen wir als unsere Berufung erkennen. Auch ich darf Gottes Ebenbild sein. Und da müssen wir uns schon entscheiden, will ich in dieser Lebensbestimmung meinen Weg gehen? Will ich ein Eigentum Jesu sein? Und ich sage zunächst mal für alle die, die schon Christen sind und Kinder Gottes sind und wissen, sie sind ein Eigentum Jesu und sie haben diese Perspektive. Gott will noch mehr aus deinem Leben machen, dass du es konsequenter tust. Es gibt so viele gespaltene Christen. Halb Christ, halb nicht Christ. Christ ja, beten ja, aber Sünde auch noch. Und Gott will mehr aus deinem Leben machen. Mach doch einmal ganz klar Schiff in deinem Leben und gib der Halbheit und der Zerrissenheit den Laufpass und entscheide dich einmal ganz. Und das, was dich abhält, das, was dich zurückhält, das bringe ihm und bitte um Vergebung. Es gibt Leute, die reden von Gott, aber im Herzen ist Sünde. Im Herzen ist die Liebe zur Sünde. Und wir wollen... Es hat mein Leben, und ich hab oft an Suchtkranken gearbeitet und spüre es bei denen, wenn ein Suchtkranker einen Rückfall hat, dann hat das meistens eine lange heimliche Vorgeschichte. Da ist schon im Herzen lange Zeit, man ist äußerlich noch fromm, man hält sich äußerlich noch zur Gemeinde, aber innerlich ist schon die Gedanken an die Sucht und an das, ach, ich könnte doch mal ein Glas und ich könnte doch mal so, auch oftmals ehebrecherische Gedanken in den Herzen der Menschen, gehen noch zur Gemeinde, sind noch fromm, aber eher ehebrecherische Gedanken. Es hat meinem Leben Profil gegeben und war mir wichtig, auch die Gedanken unter Gottes Kontrolle zu stellen und auch Gedanken als Sünde zu sehen, wenn sie sündige Gedanken waren, und sie Gott zu bringen und mich davon zu trennen und Gott um Vergebung zu bitten. Dulde dir auch keine sündigen Fantasien und sündigen Gedanken, sondern sag ganz: Ja, Herr, Ebenbild Gottes, das ist das Größte, was ich werden kann und was ich werden soll. Hier hast du mich. Räume auf, reinige dein Leben, bring's zu Jesus. Und wenn einer sein Leben noch nie so gesehen hat und das noch nicht so in die Hand Jesu gegeben hat, dann sollte er es doch jetzt tun. Alle Bekehrung, alle Gotteskindschaft beginnt mit Gebet. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Du darfst wirklich zu Jesus beten und ihm dein Leben geben. Mir war es eine Hilfe, dass ich dabei noch einen Seelsorger hatte, der mit mir betete und der mir zusprach. Und Jesus hat ja die Hilfe gegeben: Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Das muss ein Gespräch mit einem Seelsorger muss nicht sein, aber es ist die große Hilfe. Und Jesus wusste das, wie oft wir uns selbst was vormachen. Deshalb hat er die Hilfe gegeben, dass die Jünger es anderen zusagen sollen: Im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Aber jedenfalls, dass jeder von uns diese Entscheidung kennt: Hier hast du mein Leben. Wir leben weithin ein Christentum ohne Entscheidung. Wir gehen und gehen so wieder weg. Aber Profil kriegt unser Leben erst, wenn es ganz entschieden ist: Herr, hier hast du mich. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Ich wünsche es uns, dass jeder sein Leben so bedenkt. Die Größe, was ist das für ein Riesengröße, ein Gottesgeschenk, dass ich ewig bei ihm sein soll und Ebenbild Gottes hier schon auf dieser Welt. Und dazu sage ich ja. Und dazu sage ich: Herr, hier hast du mich. Und ich wünschte sehr, dass du das heute sagst, dass du es heute erkennst, dieses Gotteswort. Kein Mensch kann so hoch reden wie Gott und kein Mensch kann unser Leben so groß machen wie Gott. Herr, hier hast du mich. Dein will ich sein. Ich komme zu dir. Amen. Jetzt wollen wir beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir in dieser Stunde für die hohe Berufung, zu der du uns Menschen berufen hast, jeden einzelnen von uns. Und wir bitten dich, lass uns das tief in die Seele gehen und tief in den Geist, wie groß das ist, was du aus uns machen willst, wozu du uns geschaffen hast und wie herrlich diese Berufung ist und dass wir teilhaben sollen an deiner göttlichen Natur in Ewigkeit und dass davon hier schon etwas zu spüren sein soll in diesem Leben. Und wir haben Beispiele vor uns, Herr, wie Menschen das getan haben und wie ihr Leben geordnet und gereinigt und erneuert worden ist von dir. Und das soll in unserem Leben auch geschehen. Wir bitten dich, dass nicht ein einziger von uns weggeht ohne Veränderung, sondern dass wir alle dir näher kommen und alle klar Schiff machen mit dir. Herr, hier hast du uns. Und so hilf du und segne uns, dass diese Entscheidung ganz ernst ist und wir fröhlich mit dir leben und erleben, wie unser Leben sich wunderbar verwandelt. Danke, dass du bei einem jeden von uns näher bringen willst in dein Ebenbild hinein, mehr aus uns machen willst und dass wir einmal in ewiger Herrlichkeit bei dir sein können. Danke für diesen Sonntag, danke für diese Stunde, danke für unsere Gemeinschaft miteinander. Bitte geh auch mit uns in die neue Woche hinein und lass sie uns leben in deinem Lichte. Segne du dieses Haus, dieses wunderbare Gotteswerk, Herr, segne jede einzelne Schwester, auch die, die draußen in der Mission stehen, draußen in unserem Lande stehen und deinen Dienst tun. Segne jede einzelne Schwester und gib ihnen allen die Vollmacht, dass sie von diesem herrlichen Ziel, dieser herrlichen Lebenserfüllung weitergeben dürfen, hineintragen dürfen in unsere Welt. Segne auch unser ganzes deutsches Land und gib ein neues Aufwachen durch unser Land. Und schenke es uns, dass viele Menschen wieder fragen lernen nach dir und vielen auch die Antwort gegeben wird: Du bist die Antwort auf die Fragen des Lebens, auf die Nöte des Lebens. Du bringst Menschenleben zurecht. Wir bitten dich auch für unsere Politiker, dass sie erkennen, dass es ohne dich doch nicht geht. Dass all die Schwierigkeiten sie dazu bringen, zu dieser Erkenntnis, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Gib uns verantwortliche Politiker und segne unser ganzes liebes Land. Amen.